Das ist Musik von Johann Joseph Fuchs, einem österreichischen Barockkomponisten. Dessen Sammlung mit dem Titel Concentus Musico Instrumentalis 1701 wirkt auf den Dirigenten dieser Aufnahme wegweisend. 1953 gründet Nikolaus Harnoncourt ein Ensemble mit dem Namen Concentus Musicus. Geprobt wird anfangs im Privathaus der Harnoncourts mit Ehefrau Alice an der Geige und Nikolaus am Cello. Der war zuvor unter dem damaligen Chefdirigenten Herbert von Karajan im Orchester der Wiener Symphoniker angestellt, doch nach Aufführungen mit Bachs Matthäus-Passion und Mozarts G-Moll-Sinfonie hat Harnoncourt die Faxen dicke.
Und dann sehe ich, wie der Dirigent zum Lächeln anfängt am Anfang und dann fängt das Publikum zum Lächeln an und fängt sich an zu wiegen, im Takt zu wiegen. Und das ist ein Werk, da geht es um Tod und Leben. Das ist das Tragischeste, was man überhaupt ausdrücken kann.
Genau darum geht es Harnoncourt immer wieder. Musik als Spiegel des Lebens. In aller Größe, Tragik, Freude, Tiefe. Ungeschönt und, ja, rigoros. Ein Zurücklehnen darf es nicht geben, auch nicht in den Proben. Bildhafte Sprache als Mittel zum Zweck.
Danach haben wir keine andere Aufgabe, als dass wir den Zuhörer in die Erde hämmern. Der wird totgehämmert.
Anfangs scheint fast alles neu, was Harnoncourt anpackt. Die Streicher spielen ohne Vibrato, die Sitzordnung im Orchester folgt, sofern geboten, anderen Gesetzen als den gewohnten. Ohnehin, die Besetzung ist insgesamt kleiner, schlanker, weniger massig. All das sind Aspekte, die Nikolaus Harnoncourt, er ist als Dirigent weitgehend Autodidakt, in den 60er und 70er Jahren als einen Revolutionär der Aufführungspraxis erscheinen lassen. Genau das aber sind, mehr als ein halbes Jahrhundert später, Aspekte, die im heutigen Konzertleben gang und gäbe sind. Als Harnoncourt Mitte der 70er Jahre mit dem Konzertgebauorchester in Amsterdam erstmals ein klassisches Sinfonieorchester mit modernen Instrumenten leitet, implantiert er seine Erkenntnisse eines historischen Musizierstils auch dort und später auch in Berlin und Wien. Dieser Ansatz, selbst auf modernen Instrumenten historisch informiert zu spielen, hat sich heute flächendeckend durchgesetzt. Die einstige Revolution ist zum Standard geworden.
Ich weiß jede Note, die der Komponist geschrieben hat, aber ich will wissen, was er damit sagen wollte. Das will ich wissen.
Musik soll aufrütteln, so wie sie zu ihrer Zeit modern und aufregend gewirkt hat. Doch Harnoncourt ist zu seiner Zeit nicht allein auf weiter Flur, blickt man etwa auf die ähnlich historisch denkenden Kollegen in England. Auch Christopher Hogwood und Roger Norrington oder Franz Brüggen in den Niederlanden gelten auf ihre Weise als Pioniere. Doch was sie alle von Harnoncourt unterscheidet, der Österreicher geht auf seine Weise kompromissloser vor und geht zurück bis zu den Anfängen der neuzeitlichen Musikgeschichte. Mit seinem Zyklus der Opern von Claudio Monteverdi schreibt Harnoncourt Interpretationsgeschichte. Auf alten Instrumenten entstehen neue Klangwelten. Was Harnoncourt von einigen seiner Kollegen unterscheidet, er geht nicht nur weit zurück, sondern auch weit nach vorn. Er bleibt nicht bei der Frühklassik stehen. Er wagt sich mit seinem Repertoire vor bis ins 20. Jahrhundert, bis zu George Gershwins Porgy and Bess, ein Werk, das Harnoncourt schon als Kind kennengelernt hat. Und immer wieder mit dem Anspruch, die Musik soll so original, aber auch so vital wie möglich klingen, egal ob bei Elementen der Volksmusik in Mozarts Opern oder bei der konzertanten Tanzmusik der Strauss-Familie. Mit seiner Abkehr vom epochenbezogenen Spezialistentum wirkt er bis heute prägend. Harnoncourt sieht sich als Humanist und kompromissloser Aufklärer im Sinne der Kunst. Ausruhen auf vermeintlich gesichertem, vertrautem Terrain? Nein. Seine Maxime lautet:
Alles vergessen, Man kann es nur immer ganz neu suchen.
Zu Beginn seiner dirigentischen Laufbahn hatte Harnoncourt noch oft polarisiert. Mit seinen raschen, gewagt scheinenden Tempi, mit den ruppigen Akzenten und der ungefilterten Emotionalität. Doch diese Kriterien sind heute zu seinem festen musikalischen Erbe geworden. Der Begriff Klangrede ist keine widersprüchlich verschrobene Vokabel mehr, sondern gelebte musikalische Wirklichkeit, auch noch 10 Jahre nach Harnoncourts Tod.